Ja, ich werde jetzt direkt vom Programm abweichen. Auf dem Programm steht Predigt. Ich mache keine Predigt und das will ich ganz bewusst an den Anfang stellen. Ich werde heute nicht predigen. Und ich hoffe, mir gelingt das und ich hoffe, ihr hört das so. Eine Predigt ist ja etwas, da hat jemand sich viele Gedanken schon mal über einen Bibeltext gemacht, ist ein Tick weiter als alle anderen, die zuhören und versucht, die anderen davon zu überzeugen und sie dann ja, zu ermutigen oder zu ermahnen oder zu trösten oder zu erbauen oder was auch immer er möchte damit. Das ist so normalerweise so, was eine Predigt ist. Ich versuche heute, das nicht zu tun. Ich möchte Fragen stellen und euch herausfordern, euch selbst diese Fragen zu stellen und auf diese Fragen selber Antworten zu finden. Und diese Fragen, die kommen bei mir von einem Podcast, den ich vor kurzem gehört habe, der mich ja, zum fraglich gemacht hat über meine eigene Stellung zu einem Bibeltext und wie ich den ja, 40 Jahre lang verstanden habe. Und ich möchte euch nicht überzeugen, das jetzt alles anders zu sehen, sondern ich möchte euch selber herausfordern, fragt euch mal diese Fragen, die bei mir eingeschlagen haben. Nehmt es mir nicht übel, dass diese Fragen jetzt kommen. Wir können auch gerne hinterher noch drüber reden. Ich werde wirklich die Zeit auch geben, dass wir hinterher noch mal, wer möchte, einfach drüber reden kann. So, jetzt habe ich hoffentlich genug Spannung aufgebaut. Es geht um ein Gleichnis Jesu. Ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Gleichnisse, das sind ja Geschichten, die Jesus benutzt hat, um etwas deutlich zu machen, was vielleicht kompliziert ist oder was man nicht so direkt versteht oder was man sich dadurch besser merken kann. Durch etwas, was Leute im Alltag tagtäglich erlebt hatten und was sie kannten. Ja, das fallen euch bestimmt viele Beispiele für ein, für solche Gleichnisse. Und ein Gleichnis, das wollen wir uns heute mal angucken. Ich werde das vorlesen und ihr könnt direkt mitlesen. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, 14 und bis 30 die Verse. Von den anvertrauten Talenten ist es überschrieben in der Lutherbibel. Und da gleich kurz eine einzige Erklärung dazu. Talente, was ist das? Wovon reden wir hier? Denn ohne dieses Wort zu verstehen, ist es schwierig, dieses Gleichnis richtig einzuordnen. Talente ist eine Gewichts- und Einheit für Währung. Ja? Und zwar eine riesengroße. Also wenn wir gleich hier über Talente reden, dann reden wir über Geldbeträge im Millionenbereich. Also nicht so was Kleines. Wirklich richtig Kohle. Ja, nur dass wir sonst verstehen wir vielleicht nicht so ganz, worum es hier eigentlich geht. Talente, riesengroßer Währungsbetrag. Schwierig umzurechnen, aber riesengroß, Millionen. Denkt an Millionen. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jeden nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Talente empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Talente empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde, verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Talente empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner, Talente, Entschuldigung, müsste es heißen, ich habe das Talente das in einigen Übersetzungen durch Zentner schon verbessert, dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Talente dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn Freude. Da trat auch der herzu, der 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente anvertraut, siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu der ein Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner, deine Talente in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nichts gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm das Talent ab und gebt ihm dem, der 10 Talente hatte. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Wer von euch hat dieses Gleichnis schon mal gehört und eine Predigt oder eine Jugendstunde oder eine Kinderstunde oder eine Andacht oder einen Zettel darüber? Ja, das dachte ich mir. Genauso ging es mir auch. Ist bekannt, wird viel darüber geredet. Zum Beispiel, wenn es um gabenorientierte Mitarbeiter der Gemeinde geht, kommt dieses Gleichnis garantiert zum Tragen. Ja? Dieses Wort Talente, das wir benutzen, kommt genau aus diesem Gleichnis. Ja? Also wenn Deutschland sucht das Supertalent, suchen sie eigentlich diesen biblischen Begriff. Kommt aus diesem Gleichnis. Besser darum reden wir bei Begabung von Talenten. Ich fasse das mal kurz, und das geht eigentlich sehr einfach, in ein paar Sätzen zusammen, wie ich das immer gelernt, gehört und selbst erzählt habe. Ich habe, glaube ich, Jugendstunden darüber gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe. Wie habe ich das bis jetzt immer geglaubt? Wie habe ich das gehört? Wie habe ich das gepredigt bekommen? Ist eigentlich ganz simpel. Dieser Herr ist Gott. Gott gibt den Menschen, insbesondere den Christen, gewisse Ressourcen. Das kann Zeit sein, das kann Geld sein, das kann Begabung sein. All das stattet er uns mit aus. Und wir haben eine Verantwortung nun, damit vernünftig Haus zu halten und umzugehen und das zu vermehren. Und irgendwann werden wir Rechenschaft darüber ablegen. Gott belohnt uns. So, das ist im Prinzip das, was man dann im Kurzen zusammengefasst darüber hört. Ich glaube, das gibt es dann so in einer Breite von Auslegungen, je nachdem, wie derjenige, der das geschrieben oder der predigt oder in welcher Gemeinde das gepredigt wird, geprägt ist, geht es von so eher, sagen wir mal, der weicheren Auslegung. Da wird dann versucht, das sehr positiv auszudrücken. Ja, also zum Beispiel, jeder bekommt etwas, wird betont. Das ist eine ganz tolle Sache, dass keiner leer ausgeht. Und keiner wird überfordert, jeder bekommt es nach seinen Fähigkeiten. Dann Gott stellt damit sein Vertrauen in uns dar und nimmt uns mit rein, auch sehr gut für uns einfach. Es wird dargestellt, dass wir kreativ mit diesen Dingen arbeiten können. Da wird nicht vorgegeben, was die Knechte damit machen sollten, mit dem, was sie bekommen haben. Gott nimmt uns ernst in unserer Autonomie und in unserer Kreativität. Genau, das ist so die, sagen wir mal, die sehr positive, weiche Form davon. Gibt auch einige, die gehen da ein bisschen härter ran. Wie gesagt, je nach Prägung und so, die sich dann eher so auf diesen letzten Satz stürzen und schon da sagen, boah, du hast aber Verantwortung, geh damit ordentlich um. Ne? Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen und kommen dann teilweise sogar mit Hölle und Himmel um die Ecke nach diesem letzten Vers. Wer hat das in dieser Art so etwa bis jetzt immer gehört? Ja, also irgendwo so in diesem Bereich. Gott, der Herr, er gibt uns und wir haben eine Verantwortung dafür. Also jetzt wie hart oder weich. Genau, mir auch. Mir ging es auch immer so. Ich habe das immer so gehört, so weitergegeben, so verstanden. Und ich wurde jetzt plötzlich gefragt, in diesem Podcast, sag mal, macht das Sinn? Ist das tatsächlich, was Jesus wohl wirklich mit diesem Gleichnis wollte? Und ich möchte diese Frage an euch heute Morgen einfach weitergeben. Ist das tatsächlich so? Und ich möchte damit gar nicht kritisieren, dass Leute das bis jetzt mir so ausgelegt haben, dass ich das so ausgelegt habe, dass ich das so verstanden habe. Darum geht es mir gar nicht. Ja? Ich glaube, ich bin mir sicher, ich habe das so weitergegeben und mit bestem Wissen und wollte Leuten helfen damit. Ja, also das ist keine Kritik und kein, ich weiß es jetzt besser oder so. Aber diese Frage möchte ich uns stellen heute Morgen. Ist das wirklich so gemeint von Jesus? Und dafür möchte ich ein bisschen reingehen in die verschiedenen Punkte, in dieses Gleichnis. Und euch nicht predigen, ganz wichtig ist mir das, sondern euch herausfordern, diese Fragen selbst zu stellen. Ist das wirklich so gemeint? Gucken wir uns zuerst einmal diese beiden Knechte an, die da nun handeln. Erstmal die beiden, die tatsächlich für uns ja eigentlich das Vorbild sind in diesem normalen Auslegung. Also für mich waren das immer die haben wirklich das gemacht, was sie sollten. Ja? Diese beiden, die jetzt gehandelt haben, der Dritte hat es ja einfach nur vergraben. Die beiden, die gehandelt haben, gucken wir uns die mal ein bisschen näher an. Was bedeutet das eigentlich? Die beiden haben eine Rendite von 100% erreicht. Die haben in dieser Zeit, in der ihr Herr auf einer Reise im Ausland war, einen Millionenbetrag verdoppelt. Wir müssen versuchen, so ein bisschen umzuschwenken von kleinen Gedanken dazu. Wir müssen uns mal, wenn wir das heute so uns vorstellen, müssen wir uns so vorstellen, so ein Bill Gates oder Elon Musk oder wie heißen sie, Jeff, wie heißt der von, ja genau, ihr wisst, wen ich meine. Das ist so die Liga, über die wir reden. Und die holen ihre drei Top-Manager zu sich und sagen, so, jetzt machen wir richtig Kohle. Ihr habt jetzt den Auftrag, das richtig zu vergrößern, das Vermögen, mein Vermögen. Ja? Das ist die Geschichte, um die es hier geht. Und diese Männer, die schaffen es tatsächlich, 100% Rendite zu machen, verdoppeln. Doppelt so viel wie vorher. Ich habe mich gefragt, wie schafft man in einer Agrarkulturgesellschaft, in der Jesus damals gelebt hat, das waren die Menschen, die zugehört haben, das waren Bauern, Kleinbauern, Tagelöhner. Wie schafft man in so einer Gesellschaft, wo es nicht um Börse oder so geht, eine Verdoppelung von einer Million? Also ganz ehrlich, ich glaube wirklich, es geht eigentlich nur auf zwei Dinge. Durch Betrug oder durch Ausnutzen. Ja? Dass man andere Menschen ausnutzt. Dass man sie für sich arbeiten lässt, bis sie umfallen. Sonst kriege ich es nicht hin, einen solch großen Gewinn hinzukriegen. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Menschen haben, wenn sie dieses Gleichnis von Jesus gehört haben, genau solche Leute im Blick gehabt. Ja, die haben nie erlebt, dass ihnen einer mal ein richtiges Vermögen gibt und sie sollen damit arbeiten. Das waren alles ganz arme Kleinbauern, Fischer. Ja? Was sie aber erlebt haben, ist, dass sie Verwalter von Großgrundbesitzern hatten, von denen sie ein kleines Stück Land bewirtschaften mussten, damit das Vermögen dieses Großgrundbesitzers immer größer wird. Das haben die erlebt, das kannten die. Und Jesus hat Gleichnisse erzählt, um tatsächlich herauszustellen, hey, die Sachen, die ihr erlebt habt, die will ich vergleichen mit etwas. Ich glaube nicht, dass Jesus tatsächlich diese beiden Händler, die ihr Vermögen verdoppelt haben, als die Vorbilder hier vorstellen wollte. Ich stelle mir diese Frage. Ich möchte euch die Frage einfach nur stellen. Ich weiß es nicht, aber das ist die Frage, die bei mir aufgestellt wurde. Ist das tatsächlich so? Sind das die Vorbilder in der Geschichte? Ich habe meine Zweifel. Gucken wir uns mal diesen dritten Knecht an. Was hat der gemacht? Der ist da ausgestiegen. Der ist rausgegangen aus diesem Wirtschaftswachstumsprozess. Ja, immer vermehren, immer mehr Rendite. Er hat gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Und jetzt kann man sogar, wenn man will, vielleicht ist das ein bisschen überinterpretiert, aber ich finde es trotzdem spannend, sagen, das Ganze könnte hier sogar so eine prophetische Zeichenhandlung gewesen sein, was der macht. Damals war das so, Propheten haben häufiger mal so ein bisschen obskure und wilde Zeichenhandlungen gemacht, um Dinge deutlich zu machen, die schon echt abgedreht waren. Ist häufiger mal in der Bibel. Und das Lustige ist, als Jesus dieses Gleichnis erzählt, redet er eigentlich in eine Agrargesellschaft, zu Bauern. Ja? Und die wussten, wenn man Dinge in die Erde buddelt, nämlich Samen, dann vermehren die sich und wachsen und da kommt mehr raus. Ja, und dieser Dritte, der verbuddelt ja das Geld. Das Spannende ist, eigentlich ist jedem klar, wenn man Geld verbuddelt, wird es nicht mehr. Ja? Also ich finde, Ich weiß nicht, ob es Jesus tatsächlich so gemeint hat. Aber ich finde es einen spannenden Gedanken, dass man auch tatsächlich sagen kann, da ist tatsächlich so eine provokante Zeichenhandlung passiert. Na komm, ich buddel mal dein Geld in die Erde, gucken wir mal, was da rauskommt. Weil ich weiß nämlich eigentlich, dass da, wo etwas vermehren soll, das ist das, was Gott schenkt. Und Geld vermehrt sich nicht einfach so. Das vermehrt sich dadurch, dass ich Menschen ausbeute, dass ich irgendwo mir das Geld herhole von anderen, die es auch brauchten. Also eigentlich ist dieser Dritte ein total mutiger Kerl. Er stellt sich hin und sagt, ich mache da nicht mit. Ich steige da aus. Ich will nicht andere ausbeuten, um deinen Gewinn groß zu machen. Und er musste tatsächlich darunter leiden, dass er das tut. Er kriegt nachher die Strafe ab. Wir kommen nachher vielleicht noch so ein bisschen ganz kurz darauf, was das Gleichnis tatsächlich für uns bedeuten kann. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass dieser dritte Knecht wirklich leidet. Aber jetzt kommt eigentlich der Knaller. Dieser Herr, es war mir peinlich und ich habe mich geschämt, wie ich tatsächlich 40 Jahre denken konnte, dass Jesus diesen Herrn als Bild für Gott hinstellt. Gucken wir uns diesen Herrn an. Das Erste, was von ihm gesagt wird, er ist hart und ungerecht. Der dritte Knecht, der kommt zu ihm und sagt, hey, du bist ein harter Mann und ich weiß, du erntest da, wo du nichts gesät hast. Du bist ungerecht. Und ist euch aufgefallen, dieser Mann sagt in dem Gleichnis nicht, wie kommst du darauf? Habe ich doch gar nichts gemacht, bin doch gar nicht so. Nee, der sagt, wieso, wenn du das wusstest, dass ich so bin, wieso hast du denn dementsprechend nicht reagiert? Also, was ich sagen will, der nimmt das für sich an. Dieser Herr sagt, ja, stimmt, ich bin hart und ungerecht. Dementsprechend hättest du das lieber zur Bank bringen sollen. Hat Jesus Gott als einen harten und ungerechten Herrn hingestellt in einem Gleichnis? Das passt doch überhaupt nicht zu dem, was er sonst von Gott sagt. Wir gucken durch die Bibel, wir sehen den Vater, der seinen verlorenen Sohn stinkend von den Schweinen in die Arme nimmt. Nichts mit Härte, nichts mit Ungerechtigkeit, sondern verbindend. Wie kann denn bitte dieser Herr ein Bild für Gott sein? Dann geht's weiter. Dieser dritte Knecht, der sagt, ich fürchtete mich vor dir. Ich fürchtete mich vor dir. Wir haben es ja heute mittlerweile sehr einfach. Man braucht ja nicht mehr Theologie studieren, um viel Bibelwissen in den Kopf zu kriegen. Das kann man ja alles mit dem Internet zum Glück machen. Bin ich ganz froh drüber. Was hab ich gemacht? Ich habe mal einfach in den Bibeltext eingetippt in der Suche, fürchte dich nicht. Ganz simpel. Ja? Fürchte dich nicht. Ich habe 73 Treffer gehabt. 73 Treffer. Die ganze Bibel ist voll von diesem Spruch, fürchte dich nicht. Fast jeder, der Gott begegnet ist, hat von Gott als erstes die Antwort bekommen, fürchte dich nicht. Das geht los bei Abraham, das geht weiter bei Mose, ist bei Samuel, bei Josua, bei Jesaja zu sehen. Ich lasse alle anderen aus, also ich kann nicht alle aufzählen, das sind 73 Stellen und ich habe noch nicht mal so Abwandlung, habe keine Angst oder so, habe ich gar nicht gesucht. Ja? Das geht im Neuen Testament genauso weiter. Maria erlebt das in der Weihnachtsgeschichte, Petrus erlebt das bei seiner Berufung, Paulus erlebt das bei seiner Begegnung mit Jesus, fürchte dich nicht. Das ist eine der zentralen Botschaften Gottes. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Fürchte dich nicht. Erste, was er immer wieder sagt. In diesem Gleichnis kommt dieser Knecht zu dem Herrn und sagt, ey, ich fürchte mich vor dir, ich habe Angst. Deshalb habe ich das verbuddelt. Sagt er irgendwie, fürchte dich nicht? Nee, sagt er nicht. Wie konnte ich 40 Jahre glauben, dass das ein Bild für Gott ist? Gott ist jemand, vor dem man sich nicht fürchten soll. Das ist so ihm so wichtig, dass wir uns vor ihm nicht fürchten, dass er das jedem als erstes gesagt hat. So deutlich, dass da kein Zweifel dran ist. Noch ein drittes zu diesem Herrn. Als er diese anderen Knechte belohnt, da sagt er, geh ein zu meiner Freude. Also, es geht diesem Herrn überhaupt nicht um eine Beziehung zu seinen Knechten, dass es diesen Knechten irgendwie gut geht oder dass diese Knechte irgendwas davon haben sollen, sondern es geht ihm um seine Freude, sein Vermögen, dass das hochkommt, dass das weiter ausgebaut wird, dass sein Vermögen vermehrt und vergrößert wird. Komm ein zu des meiner Freude, sagt er. Ist das unser Bild von Gott? Dass es Gott nicht um uns und um unsere Beziehung zu ihm geht, sondern dass es ihm darum geht, dass er gut dasteht? Das waren Fragen, die mich umgehauen haben. Ja, wie konnte ich das tatsächlich so lange glauben, selber weitererzählen? Und ich finde, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, das zu kritisieren. Und ich glaube, man kann auch wirklich gute Gedanken daraus holen, auch in diesem anderen Interpretation dieses Gleichnisses. Wir müssen dieses Gleichnis interpretieren. Es ist ein Gleichnis. Ja? Aber es macht für mich keinen Sinn. Ich möchte euch herausfordern, selber drüber nachzudenken, wie wir das selber verstehen können und was das bei uns selber auslöst. Und da will ich gar nicht so tief gehen, weil ich möchte, glaube ich, das möchte ich heute, dass ihr selber versucht, nochmal drüber nachzudenken. Ist es so gemeint, wie wir es bis jetzt irgendwie immer gelesen, gehört und gepredigt bekommen haben? Oder ist es vielleicht anders gemeint? Und was bedeutet denn das für mich? Nur so ein paar ganz kleine Andeutungen, was mir wichtig geworden ist dabei. Ich will euch dabei allerdings das selber Nachdenken nicht abnehmen. Also, hat es bei mir ausgelöst? Das Erste, ich lese teilweise scheinbar Bibelstellen einfach nicht richtig. Ich habe das so häufig schon gelesen, ich habe es so häufig schon gehört und ich bin noch nie auf diesen Gedanken gekommen, ich habe ihn noch nie so gehört und ich habe das Gefühl, dass ich da manchmal einfach Texte in irgendeine Schublade packe, weil ich höre Herr und Herr ist für mich Gott, alles klar, das muss Gott sein, fertig, Ende und nicht weiter darüber nachgedacht. Das hat mich ein bisschen beschämt, dass ich manchmal so simpel die Bibel lese. Ich glaube, dass Jesus hier für mich als Antwort sich selber mit diesem dritten Knecht vergleicht. Er ist derjenige, der sich tatsächlich mit dieser Profitgesellschaft, mit unserer Art, wie wir als Menschen mit anderen umgehen, wie wir sie ausnutzen, wie wir vermehren. Das geht doch bei uns so viel, gerade in den westlichen Staaten, um Wachstum, Profit, immer mehr, immer mehr. Und Jesus ist derjenige, der sich genau dagegen ausspricht und tatsächlich sich auch dann damals mit den Mächtigen angelegt hat, mit den Römern, mit den Eliten der Welt. Und er hat darunter gelitten, genau wie dieser dritte Knecht. Und er kann mir ein Vorbild darin sein, darüber nachzudenken, wie ich vielleicht hier und da einfach sagen kann, ich möchte raus aus diesem, es geht immer nur um mich, ich brauche mehr. Ich lebe auf dem Rücken der Ärmeren und das sehe ich mal ein bisschen globaler. Als Deutscher, als Westeuropäer lebe ich auf dem Rücken von der Großteil der Weltbevölkerung, die für uns die Armen und drunten sind und die wir ausnutzen, wenn wir immer mehr und immer mehr und immer mehr machen. Und wenn man damit, finde ich, ist dieses Gleichnis so aktuell, wie man sich es kaum vorstellen kann. Wir leben heute genau in dieser Situation, Klima, wir nutzen die nächste Generation aus, indem wir einfach weitermachen, das Klima kaputt machen. Wir nutzen Menschen aus, die in Entwicklungsländern leben. All diese Dinge, die werden hier angesprochen in diesem Gleichnis. Und vielleicht ist das so ein Punkt für mich, wo ich sagen kann, dieser dritte Knecht, der sagt, nee, da mache ich nicht mehr mit. Der kann mir ein Beispiel werden und ein Vorbild. Und Jesus hat, glaube ich, so gelebt und der ist da das größte Vorbild. Und ich möchte als letztes noch sagen, wahrscheinlich hat irgendwo in meinem Unterbewusstsein tatsächlich dieses Bild von diesem Gleichnis, auch das Bild von Gott geprägt. Ich weiß ganz genau, ich bin tief überzeugt, dass er ein gnädiger, ein liebender Gott ist, der Gutes für mich will. Und doch, wenn ich dieses Gleichnis tatsächlich so lange so verstehen konnte, dann wird sich irgendwo in meinem Unterbewusstsein doch eingenistet haben, irgendwann will er Rechenschaft von dir. Und irgendwann kommt der harte Gott raus. Und ich möchte mich davon befreien. Vielleicht ist das für euch eine Herausforderung, diese Fragen nachzugehen und euch auch von diesen Dingen zu befreien. Ich werde jetzt nicht Amen sagen, weil es ist keine Predigt, ganz bewusst nicht. Amen heißt am Ende, es sei so. Da ist nichts, was ich sagen möchte, das ist jetzt so. Ja? Wir wollen gleich ein Lied singen und ich möchte ganz bewusst, dieses Lied habe ich ausgesucht, weil ich diesen Herrn besingen will, weil er so anders ist als dieser Herr in dem Gleichnis. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Die Musiker können ganz schön nach vorne kommen. Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen. Du begeisterst mich.